Ja, mein Thema heute Abend hat einen relativ langen Titel, aber ich wusste nicht, wie ich es hätte kürzer sagen sollen. Barrieren zu göttlicher Gesundheit überwinden. Soll man das jetzt mal zusammen sagen? Nee, es war jetzt eine Überforderung. Ne? Barrieren zu göttlicher Gesundheit überwinden. Wir als lebendige Christen, bibelgläubige Christen, reden viel über Heilung. Wir glauben und wissen, dass Gott auch heute noch heilt. Aber eigentlich ist es nicht das Perfekte, weil das Perfekte ist eigentlich nicht krank zu werden. Stimmt's? Es ist noch besser als Heilung von Gott zu empfangen, ist gesund zu sein, gesund zu bleiben. Und und Gott hat das und Gott möchte das eigentlich für jeden Einzelnen, dass wir in dieser göttlichen Gesundheit leben. Und so ein paar Impulse. Es ist so ein weites Feld und so ein großes Thema. So ein paar Impulse dazu möchte ich heute Abend euch mitgeben. Aber bevor ich das tue, möchte ich mir ein Video anschauen mit euch aus der Bethel Church in Redding, Kalifornien. Die ihr uns kennt, die ihr häufiger da seid, ihr wisst, dass es eine Gemeinde ist, die einen erwecklichen Aufbruch erlebt, schon seit einigen Jahren und uns auch ganz viel Inspiration geschenkt hat. Wir hören gerne Predigten unter anderem von dort und auch die Zeugnisse sind ja kraftvoll und ermutigend, Berichte über das, was Gott getan hat. Und das hier ist ein ganz besonderes Zeugnis, das wollte ich euch schon länger mal mitbringen. Ich weiß nicht, kennt das jemand, dieses Zeugnis von dieser asiatischen Frau? Krebserkrankung, hat das jemand sich vielleicht angeschaut? Okay, das ist jetzt auf Englisch und ich versuche das möglichst gleichzeitig zu übersetzen, werde aber, ich habe ja hier meinen Stopp, werde dann kurz Pause drücken, wenn ich das nicht schaffe, damit wir hören können, was Gott gemacht hat, weil es ist so kraftvoll, so ermutigend. Es ist einfach nur, wer sagt das immer? Hammer. Voll der Hammer. Okay. Sie hat eine Diagnose vom Arzt bekommen, Stufe 4 Knochenkrebs. Und beim letzten Scan, also irgendeine Untersuchung, hat der Onkologe festgestellt, dass in ihrem ganzen Körper, in allen möglichen Knochen, der Krebs schon gewandert war. In der Wirbelsäule, Nacken, die Rippen und die Hüftknochen. Es waren so viele Tumoren in den Knochen, dass der Onkologe sagte, er konnte sie gar nicht mehr zählen. Dann sagte er mir im März, es wäre unheilbar. Ich bin im letzten Stadium. Und der Krebs war im Rückgrat, in der Wirbelsäule, in den Wirbeln. Und die wurden wie ausgehöhlt. Und es war quälender Schmerz. Ich konnte nicht schlafen. Konnte mit der rechten Hand nicht bewegen. Konnten nicht die täglichen Dinge tun, die man tut. Toilette gehen oder irgendwas. Es war so hart. Meine Bewegungsfähigkeit war so eingeschränkt. Und der Onkologe hat mir dann eine Bestrahlung verschrieben und zunächst ging es darum, erstmal die Schmerzen zu beseitigen. Und dann sofort mit der Chemotherapie anzufangen. Aber im Dezember 2011, 3 Monate bevor ich diese Diagnose beim Arzt bekommen hatte, hörte ich von der Konferenz, die hier stattfinden sollte. Oder die in Singapur stattfinden sollte. Durch meinen ältesten Bruder und habe mich dafür angemeldet. Damals wusste ich ja noch nicht, was mit passieren würde im Frühjahr. Und 3 Tage vor Konferenzbeginn habe ich diesen Untersuchungsergebnis bekommen. Und ich habe dem Onkologen gesagt, ich werde die Behandlung unterbrechen. Und sie hatte vorher schon mal Brustkrebs und sie hatte eine aggressive Chemotherapie, aber dann damals war das nochmal zurückgekommen. Und sie sagte dann zu dem Arzt, ich habe nicht den Frieden, Chemotherapie zu machen. sondern ich möchte jetzt nach Singapur fahren zu dieser Konferenz, weil ich habe mich auch für Gebet angemeldet. Der war völlig verblüfft und sagte, wie wollen Sie das machen nach Singapur? Sie können sich ja kaum bewegen. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung wie. Ich konnte nicht mal gescheit reden, ich war in Atemnot, hatte Schmerzen, hat mir Schmerzmittel gegeben. Ich weiß nur, dass ich dann nach Singapur fahren soll. Der Arzt sagte, ich weiß nicht. Es ist Ihre Entscheidung, Ihre Verantwortung. Aber was ich Ihnen noch sagen muss, Ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit. Also fragte ich ihn, sagen Sie mir, wie viel Zeit bleibt mir noch? Ich kann es Ihnen nicht genau sagen, 3 Monate, 6 Monate. Aber jedenfalls bleibt Ihnen nicht viel Zeit. Ich sagte, in Ordnung. Ich übernehme die Verantwortung und ich gehe. Ich mache nicht die Behandlung, sondern ich gehe zur Konferenz. So, der Flug dahin war schon ein Wunder. Mein Ehemann, mein Bruder, alle haben gebetet. Es war wie wenn das ganze Gewebe zerrissen ist, wie wenn ich überall zerschnitten wäre, so Schmerzen, quälender Schmerz. Ich sagte, Gott, du musst mir helfen. Ich weiß, es muss etwas geschehen. Ich kannte Pastor Bill Johnson nicht, kannte gar niemanden von diesen Leuten. Ich hörte nur davon, von meinem ältesten Bruder John, dass diese Konferenz wirklich gut sei und dass da Wunder geschehen. Und das ist alles, was ich wusste. Und ich ging im Glauben. Und als das Flugzeug landete, war ich am Beten in Sprachen. Und das Flugzeug machte so, es war kein Schmerz. Und ich habe schon gedacht, boah, ich bin geheilt. Als der Schmerz aufhörte, das war so stark. Als das Flugzeug landete, hat Gott mir echt geholfen. Ich hatte keine Schmerzen dabei, als beim Aufsetzen. Und ich war in der Konferenz. Ich sagte zu Gott, du musst mich heilen. Es gibt gar keinen anderen Ausweg. In Matthäus 4 heißt es, dass Jesus umherzog in allen Dörfern und alle Krankheiten, alle Kranken heilte. Gott, du hast gesagt, alle. Und ich gehöre da auch zu. Ich bin auch zu alle, gehöre auch dazu. Ich weiß nicht wie, aber du musst mich heilen. Und ich dachte, Gott ist so gut. Und so bin ich gegangen in die Konferenz. Und da waren 8.000-9.000 Leute und mein Mann und mein Bruder, die waren so wie meine Bodyguards, die da neben mir gegangen sind. Und jeder, der mich nur angerempelt hätte, das hätte mich beinahe umgebracht, sonst verschmerzen, die haben mich da beschützt. Und ich habe zu Gott gesagt, so kann ich nicht zurückkehren nach Malaysia, das kann es nicht sein. Wenn ich so zurückgehe, wie ich hierher gekommen bin, dann ist es nur, um zu meiner eigenen Beerdigung zu fliegen. Weil der Arzt mir gesagt hat, es kann nichts mehr für sie getan werden. Am ersten Tag nichts passierte. Und im Glauben hoffte ich, zweiter Tag plötzlich, nachdem Pastor Bill Johnson gepredigt hat an dem Abend, hat er gesagt, heute Abend möchte ich für Leute beten, die mit den Knochen Schwierigkeiten haben. Und ich war begeistert. Ich dachte, oh Gott, das ist mein Abend. Mein Abend heute. Und Bill Johnson fing dann an, mit dem Wort der Erkenntnis zu dienen. Und er hat verschiedene Knochenkrankheiten benannt. Und ich hatte immer noch diese Schmerzen und habe gewartet und gewartet. Und ich sagte, Gott, du musst das ganz konkret sagen, damit ich wirklich weiß, dass du mich auch meinst. Damit ich das weiß, dass du mich heilst. Du musst ganz speziell sein, konkret sein. Eine Krankheit nach der anderen wurde benannt. Und plötzlich sagt er, da ist jemand. Du hast Tumore in deinen Knochen. Und als ich das hörte, da stieg mein Geist auf und mein Herz wurde lebendig in mir. Ich sagte, Gott, das bin ich. Und ich hob meine linke Hand, meine rechte konnte ich nicht heben. Aber weil er diese Krankheit nun benannt hat und weil ich wollte, dass er mich bemerkt, dass ich das bin, wir waren wie die Ameisen in dieser Menschenmasse, ihr alle. Ich war da drüben, auf der Seite, und irgendwie, Pastor Bill, und dann sagte er, es muss jemand da drüben sein, und zeigte in meine Richtung, zeigte auf mich, und stellte vor, was sein Wort war so konkret. Gott möchte dich heute Abend heilen. Ich bin so dankbar, dass er es gesagt hat. Er hat nicht gesagt, der Herr wird dich irgendwann heilen, sondern Gott will dich heute Abend hier heilen. Und etwas von diesem Wort ging durch mich durch und durch, und ich empfing das in meinem Herzen, in meiner Seele. Und diese quälenden Schmerzen, die wurden weniger, und ich habe plötzlich so Berührung, Sensation. Ja. You're British. Help me. Über meinen ganzen Rücken. Also sie hat da was empfunden, hat's gekribbelt oder so. Und wir wurden ermutigt, die Heilung empfingen, die Bewegungen zu machen, die wir nicht machen konnten vorher. Also tat ich diesen Glaubensschritt und fing an, mich zu bewegen. Und es war so hart, mich zu bewegen. Aber nach dem Gebet fing ich damit an. Ganz langsam fing ich an, weil ich dachte immer an den furchtbaren Schmerz. Und plötzlich drehte ich mich und merkte, oh, das ist anders als vorher. Und dann habe ich den Leuten um mich herum gesagt, dass ich jetzt irgendwie mich andersrum drehe und die andere Seite mal testen will. Und dann, oh. Und dann habe ich gesagt, wartet mal mit dem Beten, ich versuch's nochmal. Und dann plötzlich merke ich, ich kann das auch tun. Und ich konnte mich nicht umwenden, nicht so drehen. Ich wusste gar nicht, wer hinter mir sitzt, weil ich das nie gemacht hätte, weil das schreckliche Schmerzen normalerweise bedeutet hätte. Aber nach dem Gebet fing ich an, mich nach hinten zu drehen. Und ich sah die Leute hinter mir. Und das war großartig. Dinge passierten. Und die Leute um mich herum haben mich daran erinnert, hey, denk dran, der Prediger hat gesagt, wenn du empfindest, dass deine Heilung zumindest 80% eingetroffen ist, besser ist. Und dann habe ich gedacht, ja, 80%, die entscheide ich mich für. Und ich habe mich bewegt, ich konnte meine rechte Hand wieder hochheben. Das war so erstaunlich. Und jetzt letzte Woche, am 15. Dezember, als ich meine Gebetszeit hatte, gab Gott mir Psalm 105 und erinnerte mich, wie er in meinem Leben gewirkt hatte. Und das war genau 9 Monate nach meiner Heilung, der 15. Dezember. Und dann bin ich zurück zu meinem Onkologen gegangen. Der war völlig schockiert. Genau eine Woche, als ich von der Konferenz nach Hause gekommen war, bin ich zu ihm gegangen. Ich sagte, Doktor, schauen Sie mich an. Und er sagte dann, oh, Sie haben starke Schmerzmittel genommen? Haben Sie Schmerzmittel genommen? Und ich habe ihm dann gesagt, nee, ich habe gar keine mehr eingenommen. Vor einer Woche habe ich aufgehört mit den Schmerzmitteln. Und ich sagte ihm, erinnern Sie sich daran, dass ich da hingefahren bin, um für mich beten zu lassen? Und Jesus hat mich geheilt dort. Ehre sei Jesus. Amen. Es war so erstaunlich, der Arzt sagte, der Arzt sagte dann, oh, wahrscheinlich wird der Schmerz zurückkommen. Ich sagte dann, nee, ich denke nicht, dass er zurückkommt. Er war ziemlich skeptisch. Er sagte, ich bin nicht in der Lage, das jetzt irgendwie zu kommentieren, aber denken Sie daran, wenn der Schmerz zurückkommt. Und ich habe ihm nochmal gesagt, ich glaube, der Schmerz ist endgültig weg, aber dennoch hatte ich so das Gefühl, dass meine Knochen wie so ganz eng waren oder verhärtet oder dicht waren. Aber es war nicht mehr dieser quälende Schmerz. Und so war ich sogar in der Lage, weil es mir so gut ging, selber mit dem Auto ins Krankenhaus zu fahren. Ich konnte vorher kein Auto fahren, ich konnte gar nichts machen. Ich war wie gelähmt. Der Arzt hatte mich vorher gewarnt, ich könnte so Lähmungserscheinungen bekommen, eben durch diese befallenen Knochen. Und dann wurde ein Bluttest gemacht. Und der Bluttest hat den Arzt irgendwie auch skeptisch gemacht. Und 2 Monate danach habe ich plötzlich gespürt, dass diese Verhärtung, dieses enge Gefühl leichter wurde, dass das wegging und das Atmen leichter wurde. Und ich bin nochmal zum Onkologen. Ich sagte, hallo Herr Doktor, schauen Sie mich an. Ich fühle mich noch viel besser jetzt. Und er sagte wirklich, okay, dann machen wir einfach noch einen Bluttest und schauen uns das mal an. Und dann kam der Bericht vom Blut. Und alles war normal in meinem Blut. Und nur Jesus kann das machen. Der Arzt war schockiert. Und er hat dann zu mir gesagt, sind Sie irgendwo anders hingegangen und haben sich behandeln lassen? Ich sagte, nein. Nein, keine Behandlung. Nur Gebet. Nur Gebet. Und er sagte, oh, das ist ein Wunder. Und der Arzt fängt dann an zu erzählen, er will sich nicht lustig machen, sondern hat mit seiner eigenen Großmutter was erlebt, als diese 40 Jahre alt war. Wurde sie gelähmt, völlig von Kopf bis Fuß. Aber sie ist wohl eine Christin. Und sie hatte dann eine Vision von Jesus. Und dann am nächsten Tag konnte sie ihre Finger bewegen. Und Stück für Stück ihres Körpers wurde geheilt. Die Großmutter des Onkologen wurde also auch geheilt und wurde Stück für Stück wieder normal. No. Und sie ist noch 92 Jahre alt geworden, ganz gesund und fröhlich, die Oma von dem Onkologen. 92. Sie entschuldigt sich für ihren Versprecher, sie sagte erst 42. Sie ist einfach so begeistert und so glücklich. Wenn ich über Jesus rede, dann... Und dieses Wunder mit der Oma ist schon viele Jahre her. Aber dann sagte ich meinem Arzt, auf sehr respektvolle Weise sagte ich meinem Arzt, denken Sie denn, dass dieser Bericht jetzt hier, mein medizinischer Bericht, ein Wunderbericht ist? Ja, ganz definitiv ist es einer. Dann lasse ich Sie jetzt auch wissen, dass ich genau das glaube, dass Jesus eben heute noch Wunder tut. Genauso heute. Amen. Und dann ging es weiter mit mir. Viele Menschen waren sehr neugierig zu sehen, wie es weitergehen würde mit mir, mit nach dem allen, was war mit meiner Wirbelsäule, mit diesen ausgehöhlten, beschädigten Knochen. Und sie beobachtet sich so selbst und sie merkt, wie ihre Kraft stetig zunimmt in all den Monaten. Sie war in der Lage, dann 20 Minuten, 30 Minuten spazieren zu gehen, schließlich sogar zu joggen. Ich konnte Dinge aufheben, also immer mehr Gewicht auch heben. Ich bin wieder ins normale Leben zurückgekehrt, als ganz normaler, gesunder Mensch. Und dann ist sie noch einer christlichen Onkologin begegnet in Singapur und hat mit ihr gesprochen. Und habe sie gefragt, soll ich noch mal so einen Scan machen lassen, so eine Untersuchung? Und das hat sie zu mir gesagt und es war wirklich ein gutes Wort. Eine ganz normale Ärztin, Krebsspezialistin, Onkologin hat mir Folgendes gesagt. Du gehst einen anderen Weg. Du gehst auf dem Wasser. Dein Glaube an Christus hat dich geheilt. Und es ist eigentlich egal, ob du jetzt herausfindest, wie tief dieses Wasser ist, wenn du auf dem Wasser gehst. Das spielt keine Rolle mehr. Ob es jetzt 2 Meter oder 5 Meter tief ist, das Wasser spielt keine Rolle. Ich gehe im Glauben und ich gehe auf diesem Wasser. Ehre sei Jesus. Hey, wo ist eure Begeisterung? Halleluja. Amen. Ja. Jetzt muss ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Aber ich sag was. 3 Punkte habe ich noch mitgebracht. Der erste Punkt ist, Gesundheit ist Gottes Wille für dich. Den möchte ich ganz kurz fassen. Warum glaube ich das? Weil meine Bibel sagt, dass es zum Zeitpunkt der Schöpfung keine Krankheit gegeben hat. Als Gott den Menschen schuf, als Gott die Erde schuf, als Gott diese Dinge gestaltet hat, da hat er was gesagt, es ist sehr gut. Wenn du etwas schaffst, wenn du etwas herstellst, wenn du ein Bild malst, dann nimmst du nicht hinterher einen Schwamm und verschmierst alles wieder. Wenn du etwas herstellst, dann machst du es exzellent. Und Gott macht es exzellent, vollkommen, perfekt aufeinander abgestimmt. Und ich finde es so spannend, manche Dinge in der Natur zu beobachten und zu gucken und zu staunen, wie groß die Schöpfung ist und wie sie einfach von dem redet, der diese Dinge getan hat. Und mein Biolehrer hat sich 3 Jahre lang viel Mühe gegeben, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Es ist ihm nicht gelungen und ich freue mich über das, was Gott getan hat und heute noch tut. Zweitens, in der Ewigkeit. Das Buch der Offenbarung schildert uns ein Stück weit den Himmel, schildert uns das, was nach diesem Leben für die kommt, die gläubig sterben. Und soll ich euch was verraten? Da gibt es auch keine Krankheit. Die Schrift sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott selbst wird bei ihnen wohnen. Und dann heißt es da, Offenbarung 21 ist das. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Gott hatte Krankheit nicht mit eingeplant in seinem guten Plan. Krankheit kam nach dem Sündenfall, war ein Ergebnis des Ungehorsams und ja, der Herrschaft auch unseres Feindes. Die Schrift ist voll von Verheißungen darüber, dass Gott möchte, dass es uns gut geht. Ich möchte euch ein paar wenige Bibelstellen vorlesen. 5. Mose 4, Vers 40, da sagt Gott, darum halte seine Satzung oder Gott lässt sagen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht. Und damit du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gibt für alle Zeiten. Was wollte Gott? Dass es den Menschen gut geht und dass sie kurz leben, lang leben. Wer widerspricht mir denn da? Amen. Lang leben. Bewahre und befolge alle diese Worte, 5. Mose 12, die ich dir gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht ewiglich, weil du tust, was in den Augen des Herrn, deines Gottes, recht und wohlgefällig ist. Und dann an einer anderen Stelle, da ruft Gott so aus: Oh, wenn sie doch immer ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und alle meine Gebote alle Zeit zu halten, damit es ihnen gut ginge und ihren Kindern ewiglich. Ist das nicht, also ich finde diesen Vers total schön. Ich finde den schön, weil der mir zeigt, wonach Gott sich sehnt. Gott sehnt sich danach, dass es uns gut geht. Gott läuft nicht mit einer Keule durch die Gegend so. Das ist ja oft ein Gottesbild, was viele sehr religiöse Menschen in unserem Land haben, und guckt, wem er eins überbraten kann, wo er einen Fehler findet. So ist Gott überhaupt gar nicht. Gott sehnt sich danach, dass er uns segnen kann, dass es uns gut geht, auch im Bereich Gesundheit. Die Bibel ist voll solcher Aussagen Gottes. Und wenn du Kinder hast, wenn du Vater oder Mutter bist, dann kennst du solche Gedanken auch. Oh, wenn sie doch nur auf mich hören würde, dann könnte sie sich diesen Schmerz ersparen. Hast du das schon mal gedacht über dein Kind? Ja, und so ist Gott, so tickt Gott, wenn man das mal so neumodisch ausdrücken darf. Jesus selbst hat in den Evangelien mehrfach als Verursacher von Krankheit und Tod den Teufel genannt. Ich habe eine Menge Bibelstellen hier stehen und ja, kann euch die gerne weitergeben, möchte nicht alle vorlesen. Doch eine habe ich: Gott hat die Voraussetzungen für göttliche Gesundheit und für Heilung, wenn denn Krankheit noch da ist oder wieder da ist, geschaffen. Jesaja, der Prophet, hat das vorausgesagt im 53. Kapitel. Da steht jedoch: Unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Petrus greift es auf in seinem ersten Brief. Die Rede ist von Jesus. Als er starb am Kreuz, sagt die Schrift, da trug er unsere Sünde und unsere Krankheit. Ich drücke das gerne so aus: Für jede Sünde, für jede Sache, die Menschen tun, die Gott verletzen oder Menschen verletzen, für jede Sünde, für allen Müll, den wir produzieren, wird eine Rechnung geschrieben. Und diese Rechnung wird irgendwann bezahlt werden müssen. Und wir entscheiden, ob wir die selber bezahlen wollen oder ob wir durch den Glauben an Christus sagen: Danke, dass du meine Sündenrechnung bezahlt hast am Kreuz, dass du dein Leben dafür gegeben hast, dass ich mit Gott versöhnt werden kann. Und die Schrift sagt auch, dass in dieses Paket seiner Erlösung körperliche Heilung dazugehört. Okay, jetzt kommt schon mein zweiter Punkt. Die meisten Menschen, behaupte ich mal, meine These heute Abend, die meisten Menschen sterben außerhalb des Willens Gottes. Ich weiß nicht, es gibt ja da Zahlen, wie viele Leute heute in Deutschland gestorben sind. Waren es 1 oder 200.000? Ich weiß es nicht mehr. Ich behaupte, die meisten davon sind nicht im Willen Gottes gestorben. Warum glaube ich das? Weil meine Bibel sagt, in 1. Timotheus 2, Vers 4, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die meisten Menschen, die in Deutschland sterben, haben mit Gott nicht wirklich was am Hut. Sie sind vielleicht evangelisch, katholisch, werden vom Pfarrer beerdigt, aber sie haben ohne Gott gelebt. Sie sind ohne Christus gestorben und sie kommen nicht in den Himmel, so wie es die Bibel sagt. Und das will Gott nicht. Gott will nicht, dass jemand verloren geht. Und wenn aber Menschen sterben, die verloren gehen, dann ist es nicht Gottes Wille. Ist das logisch? Dankeschön. Wer auch immer das jetzt das Ja geschenkt hat. Noch ein paar andere Bibelstellen. 2. Mose 20. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Im Epheserbrief wird das aufgegriffen und ergänzt, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Was heißt das denn? Habt ihr da mal richtig tief drüber nachgedacht? Das heißt, dass meine Entscheidungen, meine Haltung, zum Beispiel zu den Eltern, eine Auswirkung darauf haben, ob ich lange oder kurz lebe. Das hat Konsequenzen. Das heißt nicht, dass man schlimme Dinge hinnehmen muss, Missbrauch oder ähnliches ertragen. Das heißt das nicht. Das heißt aber, dass man vergibt, dass man Dinge loslässt, dass man die Dinge bearbeitet und Menschen ihre Schuld nicht anrechnet und darauf vertraut, dass der gerechte Gott damit umgehen wird. Das heißt nicht, wir verharmlosen Dinge. Das heißt nicht, wir sind jetzt der Fußabtreter geworden. Aber das heißt, wir gehen geistlich mit erlittenem Unrecht um und wir respektieren die Menschen, die uns in dieses Leben gebracht haben, egal wie unsere Geschichte war. Die sind sicherlich sehr unterschiedlich, diese Geschichten. Aber Gott sagt, wir müssen da ran. Psalm 91 heißt es, weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Das ist die Verheißung für den Menschen, der sich an Gott klammert, der auf Gott vertraut. Sättigen mit langem Leben. Gott drängt sich niemandem auf. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Wir dürfen ohne ihn und seinen Segen leben. Wir dürfen glauben, dass wir es ohne ihn besser haben. Wir dürfen mit dieser Lüge leben, aber dann haben wir die Konsequenzen. Und das ist so traurig und so schade. Sprüche 10, Vers 27, da sagt die Schrift, wer den Herrn ernst nimmt, vermehrt die eigenen Lebensjahre. Wer ihn missachtet, verkürzt sie. Also nicht jeder, der früh stirbt, wurde heimgeholt. Ich kann das manchmal gar nicht ertragen. In verschiedenen christlichen Umgebungen, in denen ich zu Hause bin oder mehr oder weniger zu Hause bin und wenn dann erzählt wird, der und der ist gestorben, da stirbt vielleicht ein Mann Mitte 40, hinterlässt 3 Kinder und eine Frau und dann wird dieser Satz gesagt, Gott hat ihn heimgeholt. Ich glaube nicht, dass Gott Männer in der Lebensmitte mit kleinen Kindern heimholt. Gott ist nicht pervers, Gott ist gut. Bernd hat eine Frau beerdigt damals in der Gemeinde in Biedenkopf, die hat 4 Kinder hinterlassen. Die hatte einen 4-jährigen Sohn, der stand an ihrem Grab. Und ich war auf dieser Beerdigung und ich konnte mich kaum beherrschen. Ich war kurz davor, laut einfach nur zu schreien, weil ich das nicht ertragen habe, da das mit anzusehen. Und das ist so schlimm. Und die Frau wurde nicht von Gott heimgeholt. Die hat eine Schlacht verloren gegen Krankheit und gegen eine Thrombose. Aber das war nicht mein Vater im Himmel. Denn die Bibel sagt, dass er gut ist. Und Leute umbringen in der Lebensmitte ist nicht gut. Kinder zu Waisenkindern machen ist nichts Gutes. Das kann mir kein Theologe verkaufen. Ja. Warum glaube ich noch, dass die meisten Menschen außerhalb des Willens Gottes sterben? Weil ich am Dienst Jesu sehe, dass er Tote auferweckt hat. Wenn Jesus Tote auferweckt hat, als er seine Zeit hatte, auf der Erde zu wirken, und es wäre für diese gestorbenen Menschen Gottes Wille gewesen, zu sterben, dann hätte er sich versündigt, dann hätte er dem Vater ins Handwerk gefuscht, richtig? Aber was hat er gemacht? Die Schrift sagt in Lukas 7, ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und war am Sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Dann kommt die blutflüssige Frau dazwischen, hält Jesus auf und dann kommt diese Nachricht, dass, also auf jeden Fall war das mit der blutflüssigen Frau, weiß ich nicht, aber der Knecht stirbt, er stirbt und Jesus spricht dem Mann zu, dass sein Glaube diesen Knecht gerettet hat. Er geht nicht mal hin. Und dieser Mann kommt vom Tod ins Leben zurück. In Lukas 8, da kommt dann, da ist das mit der blutflüssigen Frau, da ist ein 12-jähriges Mädchen, das stirbt. Und Jesus kommt in dieses Haus, wo schon, ja, die Trauerklage stattfindet, wo Geschrei ist nach jüdischer Sitte, wo geweint wird, wo Trauerlieder gesungen werden. Und er geht hinein und die Bibel sagt, er trieb sie alle hinaus, ergriff ihre Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück und sie stand augenblicklich auf und er befahl ihr zu essen zu geben. Manch Frommer, je nach Prägung, hätte gesagt, na, der Herr hat sie halt heimgeholt, das 12-jährige Mädchen, es war ihre Zeit. Also an so einen Gott könnte ich gar nicht glauben, das würde ich gar nicht ertragen. Weil Jesus hat sie ins Leben zurückgerufen und er hat gezeigt, was Gottes Wille ist, dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Das ist Gottes Wille. Und, ja, okay, noch zwei. Wie er sich aber dem Stadttor näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und als der Herr sie sah, nahm er sie in den Arm und sagte, es war halt seine Zeit. Der Vater im Himmel hat sie heimgeholt, er ist dir ja nur vorausgegangen. Hat er das gesagt? Nein. Er hat in meinen Augen das einzig Vernünftige gemacht mit der Kraft Gottes. Er hat zu ihr gesagt, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an, die Träger aber standen still. Und er sprach, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Da waren die Zeitungen voll. Geplatzte Beerdigung. Und wir kennen solche Geschichten auch aus der Gegenwart. Wenige aus Europa, viele aus Afrika und aus Asien. Eine jetzt aus Hannover, preis sei Gott. Und die meisten Menschen sterben nicht innerhalb des Willens Gottes. Die, die verloren gehen, nicht. Und die Christen, viele gehen auch zu früh. Dann Lazarus, die Geschichte kennt ihr auch aus Johannes 11. Da hat Jesus ja was total Verrücktes gemacht. Erst war er nur krank, er wurde gerufen, dann geht er erstmal ein paar Tage nicht hin. Und dann kommt so die Frage, Gott, wo bist du eigentlich? Vielleicht hast du dir die auch schon mal gestellt, wenn du Not hattest, du hast gebetet, es ist nichts passiert. Jesus ist nicht auf deiner Bildfläche erschienen und du hast gesagt, Gott, wo bist du eigentlich? Aber dann kam er und er hat diesen berühmten Satz gesagt, nachdem der Stein weggerollt wurde und alle gesagt haben, das kannst du nicht machen, der stinkt ja schon, der ist am Verwesen. Lazarus, komm heraus. Und er kam heraus. Ja, und die letzte Bibelstelle zum zweiten Punkt. 1. Korinther 11. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Das ist eine Bibelstelle, die ist ganz klar. Die sagt, wer das Abendmahl nimmt und zum einen den Leib des Herrn in dieser Form nicht achtet, aber auch den Leib des Herrn in Form der Gemeinde, die heute der Leib des Herrn ist, nicht achtet, der begibt sich in Gefahr. Der kann krank werden, der macht dem Feind die Tür auf und einige sind wohl schon gestorben aufgrund dieser, ja, Fehlbeurteilung. Oder ja, ich lese euch mal jemanden vor, der hat das ganz wunderbar ausgedrückt. Das ist eins meiner aktuellen Bücher, was ich verschlinge. Liebe, der Weg zum Sieg von Kenneth E. Hagin. Und er schreibt dazu, die Formulierung, den Leib des Herrn nicht richtig beurteilen oder unterscheiden, hat eine weitere Bedeutungsebene. Es kann auch geschehen, dass wir schwach und kränklich sind und eines zu frühen Todes sterben, wenn wir nicht unterscheiden und verstehen, dass der geistliche Leib des Herrn, der Leib Christi, eins ist. Anders gesagt, es gibt einen geistlichen Leib Christi auf der Erde, der alle von neuem geborenen Gläubigen weltweit einschließt. Als Jesus auf der Erde lebte, war der einzige Leib Christi, der sich auf der Erde befand, der physische Leib Jesu. Heute jedoch besteht der Leib Christi aus Gläubigen überall auf der Welt. Und wir sollten diesen Leib Christi unterscheiden, das heißt verstehen und seinen Gliedern gegenüber in Liebe wandeln. Mit anderen Worten, wenn wir den Leib Christi, das heißt unsere Brüder und Schwestern in Christus, nicht unterscheiden und ihnen gegenüber in Liebe wandeln, dann kann es geschehen, dass wir dadurch eine Tür für Schwachheit, Krankheit und einen frühen Tod öffnen. Und der Grund, warum viele Gläubige sich in einem Zustand der Schwachheit und Kränklichkeit befinden, ist der, dass sie den Leib Christi nicht so beurteilt haben, wie es richtig gewesen wäre. Wenn man mit den anderen Gliedern des Leibes Christi nicht in Liebe wandelt, dann wird man schwach und kränklich sein und wird seine Tage auf der Erde nicht verlängern. Man wird seine Tage verkürzen und möglicherweise eines frühen Todes sterben. Das habe nicht ich gesagt, sondern die Bibel sagt diese Dinge. Wer nicht in Liebe wandelt, riskiert, dass sein Leben verkürzt wird, weil der Teufel dadurch einen Fuß in die Tür bekommt. Jeder Schritt aus der Liebe heraus ist ein Schritt in die Sünde. Klare Worte. Mein dritter Punkt heißt Barrieren überwinden. Und der besteht eigentlich nur aus kleinen Geschichten, die ich aus dem Buch vorlesen möchte, weil mich das so begeistert und bewegt hat, was er schreibt. Zum einen schreibt er, ich weiß aus meiner Erfahrung aus über 50 Jahren des geistlichen Dienstes und vielen persönlichen Gesprächen mit Tausenden von Menschen, dass Unvergebenheit der Hauptgrund dafür ist, dass der Glaube mancher Leute keine Wirkung hat. Und Unvergebenheit ist auch der Hauptgrund, warum manche Leute ihre Heilung nicht empfangen können. Im Jahr 1939 übernahmen meine Frau und ich das Pastorat einer Gemeinde im Norden von Texas. In der ersten Woche, die wir dort waren, besuchte uns eine Frau aus der Gemeinde. Wir redeten eine Weile und schließlich sagte sie, Bruder Heggin, ich möchte dir berichten, wie Schwester so und so mich behandelt hat. Sie fing an zu erzählen und wollte gar nicht mehr aufhören, davon zu reden, wie diese Schwester mit ihr umgegangen war. Ich dachte, vermutlich haben die beiden letzte Woche einen kleinen Streit gehabt. Ich fragte sie, wann war das? Sie fing an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich dachte, sie würde sagen, vor 8 Tagen. Aber sie antwortete, nächsten Dienstag ist es 8 Jahre her. Ich muss einen solchen Ausdruck des Erstaunens auf meinem Gesicht gehabt haben, dass sie schnell nachschickte, versteh mich nicht falsch, ich habe ihr natürlich vergeben. Aber ich werde nie vergessen, wie dieser alte Teufel mich behandelt hat. Ohne nachzudenken, antwortete ich, liebe Schwester, du bist eine waschechte Lügnerin. Du hast ihr nicht vergeben. Wenn du ihr vergeben hättest, dann hättest du die Sache auch vergessen und wärst nicht gekommen, um mir davon zu berichten. Es war während einer Versammlungsreihe in einer großen Stadt. Ich hatte einem bestimmten Mann mehrmals die Hände aufgelegt. Er war Geschäftsmann und Mitglied der Gemeinde, in der die Versammlungen stattfanden. Nahezu jeder Heilungsevangelist der damaligen Zeit hatte ihm bereits die Hände aufgelegt, aber er war noch immer krank. Der Herr wies mich an, mit ihm zu reden, also sagte ich ihm, er solle am nächsten Abend vor dem Gottesdienst kommen. Ich wusste, dass er Herzprobleme hatte. Die Ärzte hatten ihm gesagt, er habe noch etwa 2 Jahre zu leben, wenn er aufhörte zu arbeiten, bestimmte Medikamente nahm und die meiste Zeit ruhte. Aber er war erst 56 Jahre alt und wollte sich noch nicht zur Ruhe setzen. Ich war gerade dabei, mich zu rasieren und mich für den Gottesdienst an jenem Abend bereit zu machen, da sprach der Herr zu mir. Er sagte, was denkst du? Würde ich etwas von dir verlangen, das ich selbst nicht bereit wäre zu tun? Ich sagte, nein, Herr, das würdest du nicht tun, denn das wäre ungerecht und du bist nicht ungerecht. Ich beendete die Rasur und zog mich an. Da sprach der Herr erneut und fragte mich wieder dasselbe. Würde ich etwas von dir verlangen, was ich selbst nicht bereit wäre zu tun? Ich sagte, nein, gewiss nicht, denn wenn du etwas von mir verlangen würdest, was du selbst nicht bereit bist zu tun, dann wäre das ungerecht und du bist nicht ungerecht. Schließlich fuhr ich zur Gemeinde. Im Auto sagte der Herr nochmals dasselbe zu mir und auch ich antwortete ihm dasselbe. Dann zeigte der Herr mir folgende Schriftstellen aus Matthäus und Lukas. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Und in Lukas 17, habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Als Jesus sagte, wir sollten bereit sein, 70-mal siebenmal zu vergeben, meinte er nicht während eines ganzen Lebens, sondern, falls nötig, an einem Tag. Diese Aussage macht sehr deutlich, dass wir eine Haltung der Vergebung brauchen. Beachte zudem, dass die Jünger unmittelbar, nachdem Jesus über Vergebung gelehrt hatte, sagten, mehre uns den Glauben. Manchmal braucht es Glauben, um Leuten vergeben zu können. Außerdem wird unser Glaube nicht zunehmen, solange wir nicht vergeben. Das ist die unbeugsame Wahrheit. Als der Herr mich auf diese Schriftstellen aufmerksam machte und mir diese Frage stellte, wusste ich nicht, warum er dies tat. Dann sagte er zu mir, wenn ich von dir erwarte, dass du deinem Bruder vergibst, selbst wenn er 490 Mal am Tag an dir sündigte, aber ich selbst wäre nicht bereit, dasselbe zu tun, dann wäre ich ungerecht. Ich wusste noch immer nicht, warum der Herr mir dies sagte und fuhr weiter zur Gemeinde, um mit jenem Mann zu sprechen, bevor der Gottesdienst anfing. Sobald unser Gespräch begonnen hatte, wusste ich genau, warum der Herr all das zu mir gesagt hatte. Der Mann berichtete mir, ich habe schwere Herzprobleme und meine Nierenfunktion ist schlecht. Die Ärzte sagen mir, wenn ich mein Geschäft aufgäbe, die meiste Zeit läge und regelmäßig Medikamente einnehme, dann hätte ich noch etwa 2 Jahre zu leben. Aber sie warnten mich, dass ich jederzeit tot umfallen könnte, wenn ich ihren Rat nicht beherzigte. Der Geschäftsmann sagte zu mir, ich bin seit 35 Jahren Mitglied einer Gemeinde des vollen Evangeliums. Ich möchte offen mit Ihnen reden, Bruder Häggin. Ich weiß, dass Sie über Glauben lehren. Jedes Mal, wenn ich komme, um Heilung zu empfangen, weiß ich schon vorher, dass Gott mich nicht heilen wird. Warum nicht, fragte ich. Ich habe so vieles verpatzt und so viele Fehler gemacht. Ich habe immer wieder gesündigt. Obwohl ich wusste, dass er keine Sünde begangen hatte, die Gott nicht hätte vergeben können, fragte ich ihn, welche schreckliche Sünde haben Sie denn begangen? Haben Sie eine Bank ausgeraubt oder jemanden umgebracht? Nein, das nicht. Aber welche schlimme Sünde haben Sie dann verübt? Er sagte, so viel mir bewusst ist, habe ich keine besonders schlimme Sünde getan. Ich habe mein Herz erforscht. Ich besitze ein eigenes Geschäft und habe viel Geld verdient. Ich habe stets meinen Zehnten in die Gemeinde gegeben und Missionsdienste unterstützt. Aber ich hätte finanziell so viel mehr tun können. Ich hätte so viel mehr beten können. Ich habe so viele Unterlassungssünden begangen. Viele Christen denken immer nur an Tatsünden, aber die Bibel lehrt auch, dass es Unterlassungssünden gibt. Von Unterlassungssünden redet man, wenn jemand nicht das Rechte tut, obwohl es in seiner Macht steht, es zu tun. Die Bibel sagt, wer nun weiß, Gutes zu tun, und tut es nicht, dem ist es Sünde. Dann teilte ich ihm mit, was der Herr zu mir gesagt hatte. Ich sagte, meinen Sie, der Herr würde etwas von Ihnen verlangen, das er selbst nicht bereit ist zu tun? Er antwortete, nein, das würde er nicht tun. Dann zeigte ich ihm die Schriftstellen, die der Herr mir in Matthäus und Lukas gegeben hatte. Anschließend zeigte ich ihm Jakobus 5, 14 und 15. Ist jemand unter euch krank? Dann lasse die Ältesten der Gemeinde rufen. Die sollen dann über ihm beten und ihn mit Öl salben in dem Namen des Herrn. Das im Glauben dargebrachte Gebet wird den Kranken erretten und der Herr wird ihn aufrichten. Und hat er Sünden begangen, so sollen sie ihm vergeben werden. Hast du bemerkt, dass es nicht heißt, wenn er eine Sünde begangen hat, Einzahl, sondern und hat er Sünden begangen, Mehrzahl, dann heißt es, so sollen sie ihm vergeben werden? Es heißt nicht, dass sie ihm vielleicht vergeben werden. Es heißt, dass sie ihm vergeben werden sollen. Ich sagte zu dem Mann, Gott ist nicht nur bereit, sie zu heilen, er ist auch bereit, ihnen zu vergeben, auch ihre Unterlassungssünden. Der Herr hat ihnen vergeben, also hören Sie auf, sich selbst anzuklagen. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Sie haben sich selbst nicht vergeben. Und nebenbei haben Sie 490 Mal am Tag in dieser Weise gesündigt? Nein, sagte er. Na, dann haben Sie ja noch ein wenig Spielraum, sagte ich scherzend. Sobald er sich selbst vergeben hatte, fing sein Glaube an zu wirken. Seine Unvergebenheit gegenüber sich selbst hatte seinen Glauben gehindert. Ich legte ihm die Hände auf und betete für ihn, und er wurde sogleich geheilt. Jahre später predigte ich wieder in jenem Bundesstaat und traf auf einen Angehörigen des Mannes, der mir von ihm berichtete. Er sagte, er hat sein Geschäft all die Jahre weitergeführt und es erst mit 75 Jahren verkauft, um sich zur Ruhe zu setzen. Den Ärzten zufolge hätte er im Alter von 56 sterben können, weil sein Herz in einer sehr schlechten Verfassung war. Bevor er sich seine früheren Verfehlungen vergeben hatte, konnte er keine Heilung empfangen. Das ist auch ein guter Punkt. In einem anderen Buch über Heilung habe ich gelesen, dass viele Autoimmunkrankheiten verursacht werden durch Selbsthass, dass wir uns Dinge selbst nicht vergeben können oder wollen können. Wir können mit Gottes Kraft. Dann schreibt er was Lustiges. Er schreibt, ich lebe zum Beispiel seit über 57 Jahren in göttlicher Gesundheit. Im August 1933 hatte ich das letzte Mal Kopfschmerzen. Man verstehe mich richtig, es gab einige Gelegenheiten, Kopfschmerzen zu bekommen. Die letzte solche Gelegenheit, an die ich mich erinnern kann, war im Jahr 1977. Ich war gerade vom Rema-Gelände mit meinem Wagen auf die Straße eingebogen. Auf einmal schmerzte mein Kopf. Ich sagte, nein, das tust du nicht, Satan, du musst verschwinden in Jesu Namen. Als ich um die nächste Ecke bog, waren die Kopfschmerzen weg. Das war die letzte Gelegenheit, an die ich mich erinnern kann, wo Kopfschmerzen versuchten, bei mir zu landen. Das meine ich, wenn ich von göttlicher Gesundheit rede. Also bei mir sind die auch noch nicht 57 Jahre her, aber ich bin ermutigt, für mehr zu glauben. Du auch? Hey, Amen. Ihr seid noch wach, das ist cool. Normalerweise war ich sogleich geheilt, schreibt er, wenn ich Buße tat. Das heißt, ich musste nicht tagelang warten, bis die Symptome endlich verschwanden. Ich war entweder sofort geheilt oder deutlich auf dem Weg der Besserung. Während den über 60 Jahren meines Dienstes habe ich stets gesagt, wenn mein Glaube nicht funktioniert und meine Gebete nicht erhört werden, dann vermute ich als erstes, dass ich in irgendeinem Bereich in Unvergebenheit bin. Damit sage ich nicht, dass alle Krankheit und jedes Gebrechen durch Unvergebenheit verschuldet ist. Ich sage nur, dass das die erste Vermutung wäre, was mich selbst betrifft. Man verstehe mich bitte richtig. Wenn jemand Medikamente nehmen muss, dann sollte er dies auch tun, wenn der Arzt es angeordnet hat. Ich selbst habe manche Leute, bei denen es mir nötig schien, zum Arzt geschickt und ihnen sogar die Medikamente bezahlt. Und auch ich, wenn ich selbst ein Aspirin bräuchte, würde ich es nehmen, wenn ich meine Heilung nicht anders empfangen könnte. Wollt ihr noch was oder soll ich aufhören? Christa will noch was. Okay, du hast kurz vor kurzem Geburtstag, dann ist das ein Teil deines Geschenks. Ist dir bewusst, dass deine Zunge eine ganze Menge mit der Qualität deines Lebens zu tun hat? Sie spielt auch eine wichtige Rolle in der Frage, wie lange du leben wirst. Und sie hat einen großen Einfluss darauf, ob die Tage, die du auf der Erde lebst, gute oder schlechte Tage sind. Tage der Krankheit sind keine guten Tage, nicht wahr? Manchmal kommt es vor, dass Leute Mühe haben, ihren Glauben für Heilung einzusetzen, obwohl sie in der Wahrheit des Wortes gegründet sind und all die richtigen Bekenntnisse sprechen. Diese Leute haben zwar Glauben, aber sie scheinen ihren Glauben nicht aktivieren zu können. Warum nur funktioniert es nicht? Der erste Bereich, den wir überprüfen sollten, ist der Wandel in Liebe. Ist da Groll oder Unvergebenheit in unserem Herzen? Reden wir schlecht über andere Leute? Kritisieren und verleumden wir andere Menschen? Ich erinnere mich an einen Vorfall vor vielen Jahren, als ich noch ein junger Mann war und Pastor einer kleinen Gemeinde in Nordtexas. In einer großen, in der Nähe gelegenen Stadt war einer der Prediger in Probleme geraten und deshalb von seiner Denomination ausgeschlossen worden. Zu einem späteren Zeitpunkt, während einer Bezirkskonferenz, predigte einer der Vorsteher dieser Kirche in einer der Morgenversammlungen und erwähnte dabei die Situation. Obwohl er den Namen des Predigers nicht nannte, wusste jeder, von wem er sprach. Er verurteilte ihn und wünschte ihn sozusagen zur Hölle. Einige Kollegen, die bei dieser Versammlung nicht dabei waren, fragten mich später danach. Sie fragten: Bruder Heggen, was denken Sie darüber? War es richtig, dass dieser Prediger so über den anderen Mann sprach? Ich sagte: Ja, ich stimme ihm zu. Etwa 2 Wochen danach kamen meine Schwiegereltern zu Besuch zu uns. Sie lebten auf einer Farm, die etwa 70 Kilometer von uns entfernt war. Meine Frau und die 2 Kinder fuhren nach dem Sonntagabendgottesdienst mit zu ihnen nach Hause. Nachdem ich mich um einige Angelegenheiten gekümmert hatte, wollte auch ich zu ihnen fahren. Meine Frau und die Kinder waren also schon weg und ich befand mich allein in unserer Wohnung. Ich hörte mir im Radio die Nachrichten an, in Klammern, damals gab es noch kein Fernsehen. Wir lebten in einem alten Haus, das gebaut worden war, als man noch keine elektrischen Leitungen in den Häusern verlegte. Als es nachträglich verkabelt wurde, hängte man einfach eine Kette an die Mitte der Decke, um das Licht an- und auszumachen. Als ich mich ins Bett gelegt hatte, griff ich nach oben, um die Kette zu ziehen, und kniete mich anschließend vor das Bett, um zu beten. Plötzlich war das ganze Zimmer hell erleuchtet. Die Bibel beschreibt ein helles Licht, das Paulus auf dem Weg nach Damaskus sah. Ein solches Licht war auf einmal da. Das ganze Zimmer war heller erleuchtet, als wenn das Licht eingeschaltet gewesen wäre, und ich sah jedes Möbelstück im Raum. Und dann hörte ich aus diesem hellen Licht folgende Worte: Wer bist du, der du eines anderen Knecht richtest? Ich wusste, dass es der Herr war, der zu mir sprach. Ich sagte: Herr, ich habe deinen Knecht nicht gerichtet. Ich wusste nämlich sogleich, wen er meinte. Er sprach von jenem Prediger, der in Probleme geraten war. Er antwortete mir erneut mit den Worten: Wer bist du, der du eines anderen Knecht richtest? Ich wiederholte: Herr, ich habe deinen Knecht niemals gerichtet. Da sagte der Herr das 3. Mal: Wer bist du, der du eines anderen Knecht richtest? Ich antwortete ein 3. Mal: Herr, ich habe deinen Knecht nicht gerichtet. Der Herr sagte: Hast du nicht gesagt? Und zitierte, was ich über diesen Prediger gesagt hatte. Wenn man in einer solchen Situation ist, kann es vorkommen, dass das fleischliche Wesen das Steuer übernehmen will. Nachdem Adam gesündigt hatte, wollte er die Schuld dafür seiner Frau in die Schuhe schieben. Als das nicht funktionierte, sagte er: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast. Er versuchte, die Schuld auf alle anderen abzuschieben, damit er selbst nicht die Verantwortung tragen musste. Das Fleisch möchte immer jemand anderem die Schuld geben. Ich sagte: Herr, ich habe doch nur den Vorsteher zitiert. Der Herr sagte: Dein Wiederholen dieser Worte war gleichbedeutend damit, dass du sie selbst gesagt hast. Wer bist du, dass du eines anderen Knecht richtest? Als der Herr das sagte, verlor ich regelrecht den Boden unter den Füßen. Also antwortete ich: Ich dachte, dass jener Prediger falsch lag. Hat er denn nicht etwa Falsches getan? Der Herr sagte mir nicht, ob er falsch gehandelt hatte oder nicht. Aber er stellte mir eine Frage. Er sagte: Wessen Knecht ist er? Der deine oder der meine? Ich sagte: Wenn er jemandes Knecht ist, Herr, dann gewiss der deine. Der meine ist er sicher nicht. Der Herr sagte: Nun, wenn er mein Knecht ist, dann bin auch ich in der Lage, ihn aufrecht zu halten. Und genau das tat der Herr auch. Der Herr hielt ihn aufrecht. Schließlich wurde aus dem Mann der beste Prediger in jenem Teil des Staates.
Über die Jahre habe ich festgestellt, dass es die Leute sind, die der Predigt des Wortes zuhören und darauf reagieren, indem sie die nötigen Korrekturen vornehmen, um ihre Heilung zu empfangen. Im Gegensatz dazu empfängt nur ein kleiner Teil der Leute Heilung, die zwar am Gottesdienst teilnehmen, aber nicht selbst das Wort Gottes studieren und die entsprechenden Korrekturen in ihrem Leben vornehmen. Einmal kam nach dem Gottesdienst eine Frau zu uns und sagte: Ich hatte einige Zeit lang Magenprobleme und Atembeschwerden. Ich entschloss mich, an jedem ihrer Gottesdienste teilzunehmen und am Ende der Woche für mich beten zu lassen, dass ich geheilt würde. Davor hatte sie bereits jeden damals bekannten Heilungsevangelisten konsultiert und war nicht geheilt worden. Die Frau sagte: Gegen Ende der Woche wurde mir klar, dass ich mein Herz in Ordnung bringen musste, bevor ich erwarten konnte, dass Gott etwas für mich tun würde. Und das hieß für mich, dass ich meinen leiblichen Bruder anrief, um ihn um Vergebung zu bitten. Sie fuhr fort, meiner Frau und mir zu erklären, dass sie und ihr Bruder vor 25 Jahren einen Streit gehabt hatten. Seitdem herrschte Funkstille zwischen ihnen und das, obwohl beide Christen waren. Diese Frau prüfte ihr Inneres und bemerkte schließlich, dass sie Groll und Unvergebenheit gegen ihren Bruder im Herzen hatte. Und das wegen einer Sache, die vor 25 Jahren geschehen war. Sie war erst kürzlich mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, war aber schon seit vielen Jahren gläubig. Wenn sie schon eher auf ihren Geist gehört hätte, hätte der Heilige Geist sie sicher schon viel früher zur Versöhnung mit ihrem Bruder geführt. Manche Leute brauchen lange Zeit, bis sie bereit sind, sich zu ändern, obwohl das nicht so sein müsste. Dieser Prozess könnte viel schneller ablaufen, wenn die Leute lernen würden, in Liebe zu wandeln. Schließlich rief sie ihren Bruder an und sagte: Ich rufe an, weil ich dich um Vergebung bitten möchte. Ich habe damals einen Fehler gemacht. Er sagte: Ich bin so froh, dass du anrufst. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, dich anzurufen. Es war aber nicht deine Schuld, es war meine. Ich wollte dich anrufen und dich bitten, dass du mir vergibst. Am Ende einigten sie sich, dass jeder zu 50% schuld war. Und sie teilte ihm mit, dass sie nach den Versammlungen nach New York fliegen wollte, um ihn zu besuchen. Später berichtete sie mir, dass sie einen tiefen inneren Frieden und ein Wohlgefühl in sich hatte, nachdem sie die Beziehung zu ihrem Bruder in Ordnung gebracht hatte. Vor dem Abendgottesdienst machte sie ein kleines Nickerchen. Später sagte sie meiner Frau und mir: Als ich wieder aufwachte, konnte ich nicht die kleinste Spur von Krankheit in meinem Körper wahrnehmen. Kein Symptom und kein Schmerz war mehr da. Sie fügte hinzu: Ich habe mich in meinem ganzen Leben nie so wohl gefühlt. All meine Magenprobleme und auch die Atembeschwerden sind weg. Ich bin extra für diese Gottesdienste den langen Weg hierher gekommen und hatte nicht einmal die Gelegenheit, Gebet für Heilung in Anspruch zu nehmen. Aber als ich meinen Bruder vergeben und die Beziehung zu ihm in Ordnung gebracht hatte, wurde ich geheilt. In dem Augenblick, als sie anfing, in Liebe zu wandeln, konnte sie Gottes Heilungsverheißungen für sich in Anspruch nehmen. Über viele Jahre hinweg habe ich von vielen Menschen dasselbe gehört. Sie mussten jemandem vergeben und eine Beziehung in Ordnung bringen, bevor sie ihre Heilung empfangen konnten. Manche, die mir das sagten, hatten unter tödlichen Krankheiten gelitten.
Super, danke schön. Das war die Pause, die mein Hals brauchte. Also ich brauche Heilung heute Abend für meinen trockenen Hals. Und ja, ich lasse das mit dem Buch jetzt mal so weit bewenden. Und ich möchte mit euch reagieren auf das, was wir gehört, worüber wir nachgedacht haben. Ich stelle zusammenfassend fest, Gott möchte, dass es uns gut geht, genau, weil er uns liebt. Zweitens stelle ich fest, Gott hat in Jesus das Fundament für unsere Heilung und auch für das Wandeln in göttlicher Gesundheit. 57 Jahre, keine Kopfschmerzen und nichts zu haben. Das Das möchte ich auch. Du auch? Und drittens stelle ich zusammenfassend fest, es gibt Barrieren, die uns hindern können, Heilung zu empfangen oder aber gesund zu bleiben. Und häufig handelt es sich bei diesen Barrieren um fehlende Vergebung und das Verletzen von Gottes Liebesgebot. Ich musste gerade so denken, wenn man zu einem neuen Arzt geht, ich weiß nicht, ob das davon abhängt, ob man überwiesen wird oder nicht, irgendwie ist ja auch egal, Erika, vielleicht kannst du mir aushelfen. Also manchmal, wenn man zu einem neuen Arzt geht, dann muss man so einen Fragebogen ausfüllen am Anfang. Heißt das Anamnese oder sowas, so deine Krankengeschichte, ne? So, das muss man dann aufschreiben. Dann steht da irgendwie, hatte einer ihrer Elternteile Herzprobleme oder haben sie schon mal und wie ist ihr Blutdruck und was haben sie alles schon für Operationen gehabt und so Zeug steht da drin. Kennt ihr das alle? Habt ihr alle schon mal sowas in der Hand gehabt? Und das möchte ich gerne mit euch machen. Ich habe keinen Fragebogen mit 30 Fragen dabei. Ich möchte, dass wir ja uns diesen göttlichen Fragen stellen. Dass wir jeder ganz persönlich Gott fragt, ich leite euch dazu mit einem Gebet an, gebe euch den ersten Anschubs und dann helfe ich euch, auch weitere Schritte selbstständig zu gehen und zu fragen, Gott, wo in meiner kranken Lebensgeschichte gibt es Dinge, die vielleicht begünstigend waren dafür, dass es mir nicht so gut geht. Vielleicht findest du auch nichts. Es muss nicht sein, dass du immer was findest. Wir haben eine ganz liebe Schwester gehabt, die war nierenkrank. Die hat sich förmlich selbst zerfleischt auf der Suche nach noch irgendeinem Brocken Sünde und wir haben nicht wirklich was gefunden und sie ist leider gestorben. So, da wurden die Gebete nicht erhört. Auch das erleben wir. Sagen wir danach, die Bibel hat gelogen? Ich sage, ich muss nicht alles verstehen, um Gott zu vertrauen. Wenn du einen Menschen in deinem Leben hast, den du liebst, vielleicht dein Ehepartner, und dem du vertraust, du wirst ihn vielleicht nie so ganz verstehen. Ich kenne meinen Mann seit meinem 14,5. Lebensjahr. Es ist schon ein paar Tage. Und ich kann viel über ihn sagen. Und wenn du sagst, oh, ich muss dem Bernd unbedingt was fragen, kannst du mir in 85-95% der Fälle auch die Frage stellen. Ich werde dir die gleiche Antwort geben, weil ich weiß, was er sagen würde. Und doch komme ich immer wieder an Punkte, wo ich denke, ich verstehe überhaupt nicht, wie der tickt. Ich verstehe überhaupt nicht, wie er denkt. Und er ist völlig anders. Und trotzdem liebe ich ihn, trotzdem vertraue ich ihm und trotzdem vertraut er mir. Ihm geht's umgekehrt auch manchmal so, ne? So ist schon passiert. Und genauso ist es mit Gott. Liebe Frauen, wenn wir die Männer schon nicht verstehen können und liebe Männer, wenn ihr uns Frauen schon nicht verstehen könnt, was bilden wir uns ein, alle geistlichen Dinge der unsichtbaren Welt begreifen zu können? So lasst uns diese Dinge glaubensvoll zur Seite legen. Und lasst uns sagen, nee, die Bibel sagt, Gott will, dass es mir gut geht und ich lange lebe auf Erden. Das ist, was die Bibel sagt, von vorne bis hinten. Christus hat die Basis gelegt für Heilung, für göttliche Gesundheit. Und mein Glaube gibt den Verbindungspunkt, um es zustande zu bringen. Amen. Amen. Ja, wenn ihr mit mir den Anamnesebogen ausfüllen wollt im Gebet, lade ich euch ein, steht auf. Wenn der Nachbar eingeschlafen ist, tu ihn liebevoll wecken, damit das jetzt nicht peinlich auffällt. Und lasst uns, ja, Gott um Hilfe bitten an der Stelle. Ich habe ein Gebet aufgeschrieben, verfasst und lade dich ein, es mir nachzusprechen. Und dann schicke ich dich mit dem Heiligen Geist zusammen auf den Weg, weitere Schritte zu gehen. So, wenn du mitbeten möchtest, dann sprich mir bitte nach. Danke, Jesus, dass du am Kreuz meine Sünde und meine Krankheit getragen hast. Danke, Vater im Himmel, dass du mir Gesundheit schenken möchtest. Heiliger Geist, bitte zeig mir, welche Barrieren ich überwinden muss, um meine Heilung zu empfangen. Wem muss ich vergeben? Worüber sollte ich Buße tun? Wo habe ich dich, Gott, oder andere Menschen verletzt? Amen. Und weiß nicht, Anna oder Matthias, können wir ein bisschen Musik haben? Und ich lade euch ein, ihr könnt euch im Raum frei bewegen, ihr könnt zum Kreuz gehen, so als symbolischen Treffpunkt mit Gott, auf eurem Platz bleiben, hier nach vorne kommen, euch hinknien und einfach Gott suchen und Gott fragen, so für ein paar Augenblicke. Und dann werden wir füreinander beten, auch mit Handauflegung. Aber lasst uns zuerst wirklich ganz ehrlichen, mutigen Herzens Gott suchen und Gott fragen, gibt's da was bei mir?